Hallo Frau Rivoli.
Hello.
Wie kommt man denn darauf, ein Buch über ein T-Shirt zu schreiben?
Well, actually the idea came to me now almost about 10 years ago. And at the time, the world was racked by these anti-globalization protests. There were many in Europe, you know, in Milan and in Zurich, in Rome, and there were many in the U.S. and there were many in Asia. And essentially, there were people from all different groups with many different agendas that had, you know, serious reservations about the liberal trade agenda. Now, on college campuses, and I'm a college professor, so I was most close to these protests, the form that the anti-globalization protest took was against, in particular, supply chains in apparel, and more specifically, against the alleged sweatshops in which global apparel companies made their clothing. And so I focused on the T-shirt because it was an example of what many of these folks were saying were the evils of trade and globalization.
Also Pietra Rivoli sagt, dass die Idee ja eigentlich schon so ja vor 10 Jahren gekommen ist. Damals ging es ja gerade so richtig los weltweit mit der Antiglobalisierungsbewegung in Europa, den USA und in Asien. Und diese gesamte Organisation, die gesamte Bewegung ist ja immer sehr, sehr stark gegen den freien Welthandel aufgetreten. Und sie hat selber gemerkt bei sich an der Universität, dass die Studenten aus diesen Antiglobalisierungsbewegungen vor allen Dingen kritisiert haben, dass eben ja billig Kleidung hergestellt wird in anderen Ländern. Und da schien ihr, dass das T-Shirt ein guter Weg ist, sozusagen mal das zu erklären. Wie ist denn dann der Weg eines ganz normalen T-Shirts?
Well, today, most apparel is the result of a very complicated global supply chain. Maybe as recently as 20 years ago in the U.S., apparel had a very local supply chain. But today, the different stages of the T-shirt's life will generally take place on different continents. In the case of my T-shirt, the cotton, the raw cotton, was grown in Texas, which is a very important cotton-producing region in the world. But that cotton was, once it was ginned, the seeds were removed, it was shipped to China. And in China, the cotton was spun into yarn and made into then fabric, and finally the fabric was turned into a T-shirt. The next stage, of course, has the T-shirt coming back to the U.S. as finished apparel. And this is it's where I purchased the T-shirt in the United States. And then there's an interesting final step in most clothing's life. Most clothing in the U.S. and Europe is only worn for a few years, and then we get rid of it, and it enters the used clothing trade, which is also a global industry. So much of our the clothing that we donate or we toss away in the U.S. and Europe, if it's summer weight clothing, if it's light clothing like a T-shirt, it will typically be sold to customers in Africa. So as you can see, the T-shirt spends time in 3 different continents.
Also sie sagt, das T-Shirt, was heutzutage normalerweise so getragen wird, hat eine sehr, sehr ausdifferenzierte Warenkette, eine sehr, sehr ausdifferenzierte Lieferkette. Bei ihrem ganz konkreten Fall, was sie untersucht hat, das T-Shirt, wurde die Baumwolle in Texas in den USA abgebaut, dann per Schiff nach China transportiert. Dort wurde dann Stoff draus und ein T-Shirt und dann wieder zurück in die USA. Dort hat sie es dann auch tatsächlich gekauft. Aber das Interessante ist, sagt sie, dass man ja nicht nur ein T-Shirt kauft, sondern man trägt es nur so ein paar Jahre und verkauft es dann wieder an irgendeinen Second-Hand-Laden oder spendet es irgendwo. Und dann wird das ganze Shirt nochmal woanders hin transportiert, nämlich nach Afrika. Das klingt ja ziemlich kompliziert. Ist es denn überhaupt sinnvoll, dass es so kompliziert ist?
Well, you're certainly right. It is very complicated. You kind of have to understand, you know, why it became so complicated. And the reason is that each of the stages in the T-shirt's life is really a different business. So, for example, you know, agriculture is a different business than spinning yarn. And spinning yarn is a different business than sewing apparel, and so forth and so on. And so this, of course, isn't one company involved in all these different businesses. It's many different companies and a different company at each stage. Now, each of these companies is trying to find the best inputs at the best price. So, for example, the importer of the T-shirt, who it was in Florida, is looking around the world saying, you know, where is the best price for this kind of T-shirt? And he says, okay, that's China. And then the Chinese manufacturer is saying, okay, you know, where is the best price for this kind of yarn? And he's saying, okay, it's this supplier. And then the yarn manufacturer is saying, you know, where can I get the best cotton, you know, at a certain price? And at each of these steps, you know, the business people are scanning the globe, in effect, for the best product at the best price. And often the best product at the best price is very far away.
Also sie sagt, ja, natürlich ist es kompliziert, aber man muss durchaus verstehen, warum es so kompliziert geworden ist. Nämlich, es liegt einfach daran, dass es ja alles unterschiedliche Geschäftsfelder sind. Also natürlich ist ein Unterschied, ob jemand Baumwolle anpflanzt, jetzt als Landwirtschaftsbetrieb, oder ob man dann tatsächlich ein T-Shirt webt irgendwo. Und jeder dieser Produzenten in der Kette, der sucht halt immer nach dem besten Preis. Und das führt einfach dazu, ja, dass jedes Mal nach dem besten Preis gesucht wird. Und der ist nicht immer um die Ecke, sondern durchaus mal auf der anderen Seite der Welt. Es gibt ja immer wieder den Vorwurf, dass die Jobs in der Textilindustrie in Länder abwandern, wo billiger produziert wird. Sie widersprechen da. Warum?
The jobs definitely do shift. But in general, in the US and Europe, really the jobs have not so much been shifted, but the industry has been very mechanized. And so there's very little employment left, even when we do have a textile industry, because the work has been taken over by machines.
Sie sagt, ja, das stimmt schon, dass die Arbeitsplätze weggehen, aber sie sagt, der größte Teil der Arbeitsplätze, der sozusagen vernichtet wird oder der einfach weggeht, liegt gar nicht daran, dass irgendwie Arbeitsplätze nach China gehen oder so, sondern in Europa und gerade auch in den USA wird eben viel durch Rationalisierung eingespart und das ist der Grund, warum viele Arbeitsplätze verschwinden. Was haben Sie denn aus der Beschäftigung mit dem T-Shirt insgesamt gelernt?
What I learned is that, you know, most of the time, people do not have an objection to market competition. You know, most of the time, you know, people believe that whoever has the best T-shirt or hamburger or what have you should win. I think what was very clear to me at the same time, though, is that, you know, different rules in the global economy today privilege different groups. And when you have the rules written in such a way that certain people have an advantage over others, that's what causes unhappiness. That's what gives rise to protest. That's what people say, you know, I'm against globalization. It's not because of the market economy. It's because of the political power in various parts of the world that tend to rig the rules in one way or another. So a very good example of this is the European and American agricultural subsidies, for example. You know, we in the U.S. And also in Europe, there in Greece and Turkey, you know, they're very big subsidies for the growers of cotton. And, you know, this is viewed to be unfair by the countries that produce cotton, you know, in Africa or Brazil or Mexico or what have you. And so people's objection is not so much to competition, you know, between these countries. People's objection is that, you know, look, certain countries have rules that protect them and other countries don't. And so, you know, what I learned is that many of the criticisms of globalization relate not to competition, but to the rules and how they are written.
Also Pietra Rivoli sagt, dass die meisten Globalisierungskritiker eigentlich nicht den reinen Markt oder den Wettbewerb kritisieren, sondern eigentlich mehr die Abschottung des Marktes, sagt sie jedenfalls. Denn sie sagt, diese eingeschränkten Zugänge zu bestimmten Märkten, zum Beispiel zur Landwirtschaft in den USA oder auch in Europa und diese vielen Subventionen, die dort auch ausgezahlt werden, das ist eigentlich das, was die Probleme sozusagen eigentlich ausmacht. Und das sagt Pietra Rivoli. Sie ist Forscherin an der Georgetown University in Washington und hat das Buch geschrieben, in dem sie ein T-Shirt verfolgt. Vielen Dank für das Interview.
You're very welcome. Thank you.